Morgen, euch, die ihr hier seid und auch die, die am Livestream zuschauen oder sich später dazu schalten. Es ist ein besonderer Tag und ich hole mal ein bisschen weiter aus. Als ich im Advent darüber gesprochen habe, dass dieser König, von dem wir gerade in dieser Geschichte da gehört haben, geboren würde, habe ich darüber gesprochen, dass wir erlösungsbedürftig sind. Und Benny, würdest du bitte das erste Bild einblenden? Nur zur kurzen Erinnerung. Es war die Frage, wieso sind wir erlösungsbedürftig? Wir sind doch ganz normale, brave Spießbürger, haben doch gar nichts Böses getan. Und es ging darum, dass die Menschheit im Paradies als vollkommene Menschheit von Gott mit seinem Geist, mit seiner DNA gefüllt worden ist. Und das hier soll einfach symbolisieren, so eine Zelle des inneren Menschen, des geistigen Menschen mit wunderbarer göttlicher DNA. Als er seinen Geist reingehaucht hat, er besteht aus Geist, hat er sein eigenes Wesen in den Menschen reingebracht. Und der Mensch war wie Gott. Ganz, ganz ähnlich gestrickt, so wie unsere Kinder unsere DNA in sich haben. Aber dann hat der Mensch ja gewählt und ist gefallen und hat diese ganze Herrlichkeit, die er bei Gott hatte, lieber aufgegeben und hat sich der Erkenntnis zugewandt: Ich will wissen, wie es geht, damit ich mich selbst regieren kann und keinen König über mir habe. Ich will selbst Gott sein, ich will selbst regieren und es soll so geschehen, wie ich es will. Und Gott hat gesagt, wenn du das machst, wirst du des Todes sterben. Und die göttliche DNA in ihm hat gelitten und der Geist Gottes in ihm, da ist was gestorben und was übrig blieb, war der nackte Mensch. Er war nicht mehr so sehr nach Gottes Art. Er war nicht mehr mit Gott kompatibel. Und er war erlösungsbedürftig, weil es ihm an der Herrlichkeit mangelte, die er bei Gott haben sollte. Das ist die Sünde, die Sündhaftigkeit des Menschen, die uns zu Sündern macht. Da haben wir noch gar nichts Böses vollbracht. Und das hat Adam und Eva, haben Adam und Eva uns weiter vererbt. Wir sind zu einer erlösungsbedürftigen Menschheit geworden. Mach mal bitte Bild Nummer 2. Aus dieser DNA, die da so viel verloren hatte, wurde dann durch Neid, durch Brudermord, durch all die Eigenarten, die der Mensch im Laufe der Jahre so schnell in der nächsten Generation nach Adam und Eva schon auf sich hatte, wurde die DNA besudelt von wirklich Missetaten, die der Sündhaftigkeit des Menschen gefolgt sind. Und die Erlösungsbedürftigkeit ist gewachsen. Und jeder von uns kann sein Lied davon singen, dass er geboren wird und so aufwächst als ein Mensch, der mit seinen eigenen egoistischen Wünschen kämpft und Rücksichtnahme sehr schwer zu erlernen ist. Deshalb wurde damals dieser König geboren, um uns zu erlösen. Kannst du es wieder wegmachen? Er kam als Baby, weil er ein ganz normaler Mensch sein sollte, der wie wir leben sollte und angriffsfähig sein sollte, von der Versuchung, es auch so zu machen wie wir, von der Versuchung, wie der erste Adams gemacht hat. Willst du weiter so mit Gott verbunden sein oder nicht? Jesus wird der letzte Adam genannt. Er war nämlich kein so normaler Mensch wie du und ich. Er hatte diese göttliche DNA ja wieder, wie der erste Adam sie hatte. Er war aus Gott geboren, ohne menschlichen Vater. Und dann ist er über diese Erde gegangen, wie jeder andere normale Junge aufgewachsen, war ein Mensch mit seinen Schwächen, was Müdigkeit, was Hunger, was die menschlichen ganz normalen Bedürfnisse sind, war er ausgestattet. Und ich habe ja mal erzählt, was für ein wundervoller Mensch er war, dass er so anders reagiert hat, als wir das hier auf dieser Erde so kennen. Er war so vollkommen. so als ich Bibel gelesen habe, im Alten Testament diesen herrlichen, großen, starken, vergebungsbereiten Gott, der so viel Geduld mit seinem Volk hatte, als ich den kennengelernt hatte. Ich war so begeistert von ihm. Und das hat natürlich Liebe und Hingabe in mir geweckt. Und dann im Neuen Testament dieser Mensch, Jesus, dieser junge Mann, rein, so ein reiner, schöner, und ich rede jetzt nicht von schöne Nase oder so, sondern von Herzensschönheit. Ich war begeistert. Ich habe ihn geliebt. Und dann hat Jesus in diesem Leben auf diesen Karfreitag hingelebt. Den wir heute feiern. Er war gekommen und hat gelebt, um zu sterben. Und er wollte nicht sterben, wie du und ich, irgendwann mal im Bett oder so, sondern seine Absicht war, von Anfang an als ein Opferlamm zu sterben, als das Opferlamm. Johannes hatte das von ihm gesagt, das lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 29, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Der Christian hat uns ja davon schon was vorgelesen, was der Prophet Jesaja im Alten Testament darüber gesehen hat. Ich lese daraus nachher wieder etwas. Ein Lamm Gottes. Die Juden wussten, was das ist. Die hatten diese Lämmer, die Gott ihnen im Gesetz gegeben hat, wo er ihnen gesagt hat, wenn du sündigst, wenn du Böses tust und du willst dein Gewissen reinigen, du willst das loswerden, du willst das, was zwischen dir und Gott steht, in Ordnung bringen, dann nimm ein Lamm, leg deine Sünde da drauf und schlachte es in Jerusalem auf diesem Altar am Tempel. Lass es dort schlachten. Und so ein Lamm, das wollte Jesus sein von Anfang an. Das war seine Absicht. Diese Lämmer damals, diese aus Fleisch und Blut, diese Schäflein und Zicklein, die da geschlachtet wurden, die waren ja nicht fähig, Sünde wegzutragen und Menschen zu reinigen. Sondern das war etwas, was Gott diesem Volk gegeben hat als Symbolhandlung. In Wirklichkeit haben auch die ihre Sünde Jesus auferlegt, als sie ihre Lämmlein geschlachtet haben. Bei dieser Symbolhandlung, die sie gar nicht bis ins Letzte verstanden haben, ging es eigentlich auch um Jesus. Und so war er dann nicht ein Lamm, dem man halt auch was auflegen konnte, sondern er war das Lamm, das Gott gegeben hat, um der Welt, die Sünde der Welt wegzutragen. Mit diesem einen Lamm hat Jesus sich identifiziert. Er hat verstanden, was das bedeutet. Und wir versuchen es heute noch zu verstehen. Und jetzt lese ich da aus dem Jesaja nochmal, was Christian uns, ein Teil von dem, was Christian uns gelesen hat. Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet, von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt, wenn man ihn nicht angucken kann. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Die Juden haben damals, nicht nur die Juden, die Römer, die Leute überhaupt, die haben damals gerne diese Gekreuzigten angeguckt. Das war Schaulust. Guck mal, wie der aussieht, hängt da oben nackt. Zerschunden, blutig, voll Mücken, hängt da stundenlang, muss da sein seine Notdurft verrichten von oben runter, kriegt keine Luft, keucht, jammert. Die schaulustigen Leute haben sich das gerne angeguckt. Es war nicht so, dass die weggucken mussten. Wir sind heute etwas anders erzogen und wir gucken nicht gerne ekelhafte Sachen an. Von außen sah Jesus schon schrecklich aus mit all diesen Geißelhieben, die er erlitten hat und die ihm die Haut und das Fleisch aufgerissen haben und das ganze Blut, das war schon ekelhaft. Aber was noch viel schrecklicher war, war, wie sah er denn von innen aus? Seine reine Seele, sein Herz, diese Schönheit war jetzt zugesudelt, beladen, vollgestopft mit allen bösen Gewissen, schmerzenden Herzen, schrecklichen Gedanken, hasserfülltem Wesen, all das, was die Menschheit so an sich hat, an Bösem, an Dinge, die uns von Gott trennen, an Schmerzhaften, was uns zugefügt wurde, was wir erlitten haben, ja sogar die körperlichen Krankheiten, alles, 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 alles von Milliarden Menschen war in Jesu Herzen versammelt. Und wir lesen im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus wurde zur personifizierten Sünde. Und als ich das damals anfing zu erkennen, hat alles in mir geschrien: Nein! Bleib rein, bleib schön, bleib wunderbar, bleib liebenswert. Aber aus Liebe zu uns ist er zur personifizierten Sünde geworden. Er hat alles, alles in sich vereinbart. Alles war da drin. Und das war noch viel schrecklicher, dieser Anblick, als der des zerfurchten, blutigen Mannes am Kreuz. Und ich habe lange gebraucht, um zu bejahen: Ja, Jesus, ich will, dass du der reine, heilige, schöne, den ich so lieben kann, dass du zu diesem Schrecklichen wirst, damit ich zu dieser herrlichen, schönen Frau werden kann, gesund und strahlend und dich liebend, zu der du mich erlöst hast. Ich will diesen Preis, den du hier bezahlt hast, ich will ihn haben. Jesus hat sich mit dem beladen, um es wegzutragen. So wie mit dem Lämmchen, das dann in Jerusalem im Tempel am Altar geschlachtet wurde, die Sünde des Menschen, aber das war weggetragen wurde. Das war ja nur die Missetat. Aber Jesaja schreibt ja: Unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für von Gott bestraft, geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen und zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe und jeder sah nur seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen aller unserer Schuld. Die Krankheit, die Leiden, die Schmerzen, die Sünde, also diese Sündhaftigkeit des Menschen, diese Mangel an Herrlichkeit, dieses Nicht-Göttliche, dieses dass wir einfach nur nackte Menschen sind, dass wir sind, wie wir sind. Und die Taten, die wir deswegen tun, weil wir so sind, und die Strafe, die Folgen der Sünde, die wir dann so auf uns ziehen, alles hat ja Konsequenzen von dem, was wir machen. Vom Geschwisterstreit angefangen bis hin zum Krieg. Alles hat er weggetragen, damit wir Frieden hätten und damit uns Heilung zuteil wird. Jesus hatte sogar unser körperliches Wohlergehen im Auge. Nicht nur, dass wir mal erlöst würden von Sünde, sondern dass alles, was uns von Gott trennt, alles, was schrecklich ist, es wird eine Zeit geben, wo wir nichts mehr von dem an uns haben, wo wir wirklich vollkommen erlöst sind und so viel wie möglich auf dieser Erde davon schon in unserem Leben erfahrbar ist, das sollen wir erfahren. Und ich denke, da gibt es noch eine ganze, ganze Menge zu entdecken, zu ergreifen und darin zu leben. Von diesem Frieden mit Gott, diesem Frieden, der uns befähigt, mit unseren Mitmenschen in Frieden zu leben. Dieses Heil, dieses vollkommene Heil, das unsere Seele verändert. Da gibt es noch ganz viel zu entdecken für uns Christen und zu ergreifen und zu lernen, darin zu leben. Das ganze Elend, das ich jetzt so versucht habe, ein bisschen zu beschreiben, das nennt die Bibel Tod. Und diesen Tod mit seinem ganzen Elend, den hat Jesus ans Kreuz getragen. Und wohin getragen? Er hat ihn in diese Unterwelt hineingetragen, in die er hingegangen ist, nachdem er gestorben ist. Aber als er auferstanden ist, hat er es da noch an sich gehabt? Der Jesus, den wir jetzt gern angucken, das ist der, der im Himmel ist, der ein Herrlichkeitsleib hat, der Macht hat, der sein Hirtenherz für uns schlagen lässt, der vor Gott steht und für uns Rechenschaft abgibt, unser Rechtsanwalt ist und sagt, Vater, das, was hier anklagend wird an diesem Menschen ist, das habe ich erledigt, ist schon erledigt. Dieser herrliche Jesus, der jetzt im Himmel ist und den wir gern anschauen und den wir gern um Hilfe bitten, ist der ohne den Tod, ohne die Sündhaftigkeit, ohne das Elend. Das hat er, muss er dort gelassen haben. In dieser Unterwelt, dort war es geboren, in dieser Hölle war es geboren und doch hat er es wieder hingetragen. Ich kann mir das nicht anders vorstellen. Und dann ist er auferstanden ohne. Aber er war so tot. Und es hat Gottes ganze Macht und Kraft und Stärke gebraucht, um ihn aus diesem Tod rauszuholen, um ihm neues Leben zu schenken. Davon hatte ich letzten Ostersonntag was gepredigt. Vielleicht hören wir am Sonntag davon ja wieder was. Jetzt reden wir mehr von diesem Tod. Er hat von seiner Seite aus alles erledigt. Es ist so, wie wenn ich jetzt 100.000 Euro Schulden irgendwo hätte und er ist gekommen und hat einfach das Konto beglichen. Es ist erledigt. Von seiner Seite aus ist es erledigt. Von unserer Seite aus, da gibt es noch diesen Teil, den wir zu erledigen haben. wie komme ich dahin, dass das wirksam ist? Bei dem Geld verstehen wir das leicht. Wir gehen auf die Bank und wir nehmen uns das Geld und wir zahlen unsere Schulden. Und wenn wir nicht gehen, bleiben sie auf uns sitzen. Obwohl das Werk gemacht wäre. Und so sieht es aus für uns Menschheit. Jesus hat die Erlösung für jeden einzelnen Menschen erkauft. Er hat dich und mich und jeden Einzelnen dabei im Blick gehabt und keinen ausgelassen. Aber ich muss es erkennen. Und ich muss mir das anziehen, was er mir gegeben hat. Und da das unsichtbar ist, ist das ja nicht so einfach wie aufs Konto gehen, Geld abheben. Uns reicht ja auch nicht, dass ich es mit den Ohren höre und sage, aha, ja, ja, okay. Es muss ja in mein Herz dringen, dass ich erlösungsbedürftig bin und dass ein Erlösungswerk getan wurde. Und wie nehme ich das an? Die meisten, die hier sitzen, die wissen, ja, da war mal der Tag, an dem ich gesagt habe, ja, ja, Herr, ich will das. Ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mich, komm du und lass uns beide so eins sein, dass ich an deinem Erlösungswerk teilhaben kann. Das war mal ein Anfang, aber das ist so ein Anfang wie einen Ehevertrag unterzeichnen oder wie ein Kind gebären. Wir wissen alle, danach kommt die Praxis. Mit diesem einen Anfang ist es ja gar nicht gemacht. Ich muss lernen, wie lebe ich jetzt mit Jesus so, dass sein Erlösungswerk greift. Und dazu muss ich Bibel studieren, Predigt hören, Gemeinschaft mit anderen Christen haben, gute Gespräche führen, um dass diese Botschaft in mein Herz dringt. Und immer tiefer. Der Heilige Geist, wenn wir uns denn auf diesen Weg machen und Jesu Jünger sind, dann führt er uns in alle Wahrheit. Das bedeutet doch, dass ich aus dem Irrtum komme, aus meiner Vorstellung herauskomme, die in der Regel nicht Gottes Vorstellung entspricht und in die Wahrheit Gottes hineingeführt werden muss, Stück für Stück für Stück, und dann lernen kann, immer tiefer darin zu leben. Im Römerbrief lesen wir ja, wie der Paulus den schreibt: Wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit der seiner Auferstehung gleich sein. Wir, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also wenn ich was angestellt habe, und im Mittelalter wurde man dafür gehängt, am Galgen, und ich habe am Galgen gehangen und hinterher wird festgestellt, die hat ja zudem noch das und das und das und das da auch angestellt und das wäre nochmal 5-mal Todesstrafe erledigt. Wer gestorben ist, ist freigesprochen. Und wenn ich mit Jesus verwachsen bin und wir lesen in der Bibel, dass dieses Verwachsensein in ihm durch die Taufe passiert, dann nimmt der Vater uns und pflanzt uns in Jesus. Und das bedeutet aber, ich bin mit ihm gestorben. Ich war mit ihm an diesem Kreuz. Als Teil von ihm bin ich gestorben. Und wer das nicht bejaht, wer das nicht erkennt, der weiß nicht, wie er in diesem Auferstehungsleben Jesu mitleben soll. Denn in dem Einssein mit Christus, in seiner Auferstehung, da ist ja Lebenskraft drin, die wir alle so dringend brauchen, nach der wir uns sehnen, von der wir gar nicht genug haben können. Lebensfreude, Persönlichkeitsstärke. Wenn ich mit Jesus eins bin, habe ich das und soll immer tiefer da hineinwachsen, immer stärker soll dieser neue Mensch, den die Bibel da beschreibt, ja wachsen. Aber ich muss mit ihm dazu sterben, meinem Egoismus absterben und es in Anspruch nehmen. Ja, der ist in diese Hölle hinein versenkt worden. Mein ganzes altes Wesen ist da gestorben. Das machen wir einmal per Gebet und sagen, ja, Herr, ja, ja, will ich. Aber dann beginnt dieser Prozess, da drin zu leben. Und das ist ein Lernprozess, von dem der Paulus sagt, ich sterbe täglich. Dieses Ja zu meinem eigenen geistigen Tod und zu meiner Auferstehung ist ein Ja, das in uns so stark werden muss, dass es jeden Tag in uns Bestand hat. Und solange es das noch nicht hat, muss ich das Ja immer wieder neu geben. Und nachher ist dieses Ja fest. Ja. Ja, die alte Sigrid, die gibt es nicht mehr. Ja. Ich will das neue Leben leben. Herr, gib mir die Weisheit, die Kraft. Zeig mir, wie es geht. Ich will mit dir gestorben sein. Und damit wir immer wieder daran erinnert werden, an diesen Tod Jesu, den wir mitgestorben sind, hat Jesus Abendmahl eingesetzt. Das feiern wir heute. Er soll uns daran erinnern. Er hat diesen Tod, den wir verdient haben, stellvertretend geschmeckt. Aber mit uns, wir waren irgendwo in ihm verwachsen, geschmeckt. Und ich darf an seiner Auferstehung dann teilhaben. Wir sollen uns daran erinnern, dass ich mit ihm gestorben bin. Nicht nur er für mich, sondern ich mit ihm, wir mit ihm. Jeder, der das beansprucht, für den gilt's. Wer es nicht beansprucht, der darf mit all seiner Sündhaftigkeit außerhalb von Jesus leben. Wer es beansprucht, darf in Jesus leben und an seinem Erlösungswerk teilhaben. Er hat seinen Leib zerschlagen lassen. Und er gibt sich uns hin als essbares Brot und als trinkbaren Traubensaft oder Wein. Er vergießt sein Blut, er gibt es uns zu trinken. Und das ist eine geistige Sache. Wir müssen nicht nach Golgatha gehen und gucken, ob wir noch einen Tropfen davon im Boden finden. Das sind äußere Zeichen, die er uns schenkt, für das, was unsichtbar abgeht. Und wir wollen ja wachsen in diese Einheit mit ihm hinein, tiefer hinein. Wir wollen die wirksamere Kraft unseres, dass unser alter Mensch mit Christus da ja gestorben ist und dass wir neues Leben aus ihm haben. Das soll uns immer wieder daran erinnern. Und deshalb nehmen wir Abendmahl. Dass alles, was Jesus gemacht hat für uns, alles, was er an Tod und an Elend, was unser Leben angegangen ist, auf sich genommen hat, dass wir all das uns immer wieder daran erinnern, es ist erledigt. Jesus ist auferstanden und davon werden wir am Sonntag bestimmt noch was hören. Aber lass uns jetzt dran denken, dass wir an seinem Tod Anteil haben, nicht nur an seiner Auferstehung. Wir werden nur so viel Anteil an seiner Auferstehungskraft haben, wie wir auch bejahen, dass wir in ihm gestorben sind. Wie wir es bejahen, dass in ihm all das, was die Sünde in uns angerichtet hat, weggetragen wurde in diese Hölle hinein. Dort war es geboren worden, da gehört es hin. Und in seiner Auferstehung hat er nichts mehr davon an sich gehabt. Und ich habe da auch nichts mehr davon an mir. Das muss ich im Glauben annehmen und jeder Einzelne von uns auch. Und im Abendmahl werden wir daran erinnert. Wir trinken den Saft oder andere trinken Wein und denken an das Blut Jesu, das vergossen wurde. Wir essen das Brot und denken an das Fleisch Jesu, das da gemartert wurde. Und die Kraft seines Todes und seiner Auferstehung, diese unsichtbare Kraft, die sollten wir damit auf einem sichtbaren Weg uns irgendwie zugänglich machen. Das ist ja alles unsichtbare Sache. Uns ist eine Symbolhandlung, die das Unsichtbare, was wir hier bejahen, ja, Herr, ich will Anteil haben an deinem Tod und an deiner Auferstehung, an deinem Fleisch und an deinem Blut, das gestorben und auferstanden ist. Ich will diesen Anteil haben. Das machen wir damit sichtbar. Dafür hat Gott das eingesetzt. Und das wollen wir heute hier feiern. Und ich bitte den Christian, dass wir gemeinsam austeilen, was Jesus uns hier ermöglicht.